Hallo, wie schön, dass ihr da seid. Darf ich du sagen? Ist das okay? Ja. Cool. Das ist nämlich einfacher für mich. Ich bin eher jemand, der auf du eher sich nachfühlen will, den Geschwistern als irgendwie auf Distanz. Das ist schön, das ist voll schön. Ich muss euch mal kurz angucken. So schön. Ich liebe das echt so, wenn ich woanders bin, einfach zu sehen, die Schönheit und die Vielfalt einfach vom Leib Christi. Und wie Jesus einfach durch jeden Einzelnen so sichtbar wird und durch unsere, nicht nur durch unsere Gaben, sondern durch unser Sein in erster Linie. Und das ist einfach mega schön. Es ist für mich eine Ehre, hier zu sein. Ich freue mich auf den Abend. Ich habe schon während dem Lobpreis, also schon vorher, wir gebetet haben, so gemerkt, dass dass das wirklich ein besonderer Abend ist. Ich habe so empfunden, dass wirklich wie so ein Shift im Geist gerade passiert über diese Region, dass da wirklich was Massives gerade passiert. Das müssen wir gar nicht alles verstehen oder irgendwie interpretieren, aber wir merken einfach, dass ganz massiv im Moment was passiert in unserem Land und auch auf unserem Kontinent. Ich will ja gleich noch mehr dazu sagen, aber bevor ich da anfange, will ich euch ganz, wer kennt denn das Gebetshaus in Augsburg? Wow, es sind ja voll viele. Wer war schon mal da? Okay, aber auch schon einige. Voll schön. Aber ich würde euch einfach ein paar Sätze noch dazu erzählen, weil doch einige auch noch nicht da waren. Das Gebetshaus in Augsburg existiert schon seit 2007. Und seit 2011, seit dem 19. September 2011, hat das Gebet nicht mehr aufgehört. Das heißt, wir haben wirklich rund um die Uhr Gebet. Und wir haben nicht nur Gebet, sondern wir haben Gebet mit Lobpreis. Und das Schöne daran ist, dass es das Gebet viel einfacher macht und viel freudiger. Also ich weiß nicht, wie ihr aufgewachsen seid, aber ich bin aufgewachsen mit Gebet, das eher langweilig oder das eher halt, also man macht halt so eine Viertelstunde, dann ist gut und irgendwann hat man so seine Liste durch und dann weiß man irgendwie auch nicht mal, und dann sitzt man so da und denkt, okay, und dann gibt's immer die Hardcore-Beter, die dann durchziehen und man sitzt daneben und denkt sich, Mann, irgendwie, also ich würde jetzt auch zu McDonald's gehen und einen Burger essen oder so, irgendwie ist mir langweilig. Und ich habe so über die Jahre echt gelernt, dass das Gebet wirklich was unglaublich Freudvolles ist. Und nicht nur was Freudvolles, sondern was Essentielles. Das ist der Weg, wie wir mit Jesus kommunizieren. Dass es mehr ist als nur, ich habe ein Problem und ich brauche eine Lösung. Und das ist echt die Grundbotschaft von unserem Gebetshaus in Augsburg ist, dass wir das machen in erster Linie, weil Jesus es wirklich wert ist. Wie Bernd gerade schon gesagt hat, Jesus ist es wert. Selbst wenn der nichts für uns tun würde, wäre er trotzdem würdig, angebetet zu werden. Ist ja interessant, dass die Engel im Himmel, die nie Vergebung erfahren haben, zumindest wissen wir nicht davon, die nie irgendwas von Gott bekommen haben, ihn trotzdem Tag und Nacht anbeten. Das wissen wir aus dem Buch der Offenbarung 4 und 5. Die Ältesten, die sich vor ihm niederwerfen, aber die Engel, also ich meine, die Ältesten waren vermutlich mal, man weiß ja nicht genau, wer das war, aber die waren vermutlich mal irgendwann Menschen, die auf der Erde gelebt haben, vielleicht, weiß vielleicht auch nicht. Das ist ja das Spannende, dass manche Dinge im Wort Gottes einfach ein Mysterium sind, die wir nicht erklären können. Aber das ist auch ein Teil vom Wesen des Herrn und ohne den wäre Gott nicht Gott und wäre für uns auch nicht wirklich, nicht interessant, aber wir brauchen diese Seite von Staunen und von Nichtverstehen auch, das Teil von dem ist, was Gott ausmacht. Aber diese Engel beten Gott an, ohne dass er irgendwas jemals für sie getan hat. Das heißt, Gott ist würdig allein deswegen, weil er Gott ist. Und das ist ein Verständnis, das wir wirklich raustragen wollen in die Nation und in die Nationen, dass Gott wirklich würdig ist und dass er Sehnsucht nach Gemeinschaft mit uns hat, vor allem anderen, dass das wirklich das ist, was ihm am meisten am Herzen liegt, ist wirklich, dass wir ihn kennen und dass wir aus dem raus ihn bekannt machen. Das ist wirklich einer der Grundwerte unseres Hauses. Und ein anderer wesentlicher Wert unseres Hauses ist wirklich die Einheit des Leibes Christi. Wir sind nämlich wirklich ein verrückter Laden, der glaubt, dass die verschiedenen Konfessionen, wenn sie sich bei Jesus treffen, gemeinsam anbeten können und dass es nur eine Braut gibt und nicht 50.000 verschiedene. Also wir haben ja mittlerweile über 40.000, glaube ich, verschiedene Konfessionen seit der Reformation. Und wir glauben einfach, dass Jesus wirklich das wieder zusammenbringt. Also dass wir sind Katholiken, wir sind Protestanten, wir sind Freikirchler, wir sind Pietisten, wir sind, kommen aus allen Ecken der Gemeinde Christi, des Leibes Christi, und wir glauben, dass wenn wir auf Jesus schauen, dass wir schon unglaublich viel gemeinsam haben. Und es funktioniert. Es gibt Dinge, wo wir einander respektieren, die wir nicht verstehen, aber wir lernen so viel. Mein Leben ist so viel reicher geworden durch meine katholischen Geschwister. Und ich glaube, dass deren Leben auch reicher geworden ist durch mich. Ich lerne so viel und es ist so schön zu sehen, wie der Herr einfach arbeitet und er ist so anders als wir. Ich bin gerade wieder in so einer Phase, wo ich merke, wow, ich lerne Gott ganz anders nochmal kennen. Gott ist so anders. Gott ist so anders, als wir ihn uns mehr vorstellen. Ja, und unser Gebetshaus war früher ein Fitnessstudio. Jetzt ist es ein geistliches Fitnessstudio, in dem wir viele Menschen trainieren, immer mehr Menschen trainieren. Wir dachten, ach ja, wir sind so ein kleines Kloster auf dem Berg und es ist so ein kleiner verborgener Ort, wo Menschen aus verschiedenen Konfessionen zusammenkommen. Und der Herr hat gesagt, nee, das ist nicht nur für euch, sondern das ist für die vielen. Und er mutet es uns zu, dass wir expandieren und dass wir Bibelschüler oder Jüngerschaftsschule haben und dass wir junge und alte Leute wirklich trainieren in einem Königreich-Lebensstil und in tiefer Beziehung mit Jesus, im Lobpreis und in Fürbitte. Und es ist eine Ehre, es ist so eine Ehre, Teil davon zu sein. Und es erfüllt mich regelmäßig mit Ehrfurcht, weil ich denke, wow, was machst du, Herr, in unserem Land? Ja, nicht nur bei uns. Also jedes Mal, wenn ich rausgehe, denke ich mir, wow, es ist überall so sichtbar. Und ich werde so ermutigt von Orten wie hier, wenn ich sehe, was der Herr tut. Weil es ist nicht ein Ort, sondern es sind die vielen Orte. Er hat sich unter anderem Augsburg rausgesucht als ein Trainingszentrum für Gebet und wirklich um Leute zu trainieren in Leiterschaft. Und wir haben Leidenschaft dafür und wir wollen sehen, wir haben Glauben dafür, dass Europa sich verändern wird und dass Deutschland sich verändern wird für eine Kultur von Gebet und von Anbetung. Wenn ihr da noch Fragen dazu habt oder euch da mehr interessiert, meine liebe Freundin Eva ist heute mitgekommen. Ohne sie wäre ich nicht hierher gekommen, weil sie hat mich hierher kutschiert. Das ist ein super Privileg, dass ich mit Eva fahren durfte. Normalerweise bin ich allein unterwegs. Eva ist die Assistentin von Johannes und ist einfach ein unglaublicher Segen für unser Haus. Sie ist eine, die wirklich auch prophetisch sieht und wirklich ein Geistesgebet trägt und wirklich einfach die Schönheit Jesu ausstrahlt. Und es ist einfach schön, dass sie da ist. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne auch nach der Veranstaltung auf sie zukommen und sie ist gerne bereit, euch Auskunft zu geben. Ich natürlich auch. Okay, ich freue mich. Ganz kurz zu meiner Person. Ich heiße Christiane. Ich bin seit 2013 im Gebetshaus, bin schon seit 2005 in der Gebetsbewegung. Ich komme eigentlich aus Karlsruhe, also ist gar nicht so weit von hier. Schöne Baden-Württemberg. Ich bin wieder so ein bisschen in der Heimat. Das ist immer so. Das ist ja, also Augsburg ist nicht das Gleiche, aber ist auch schön. Genau, bin seit 2005 in der Gebetsbewegung, war lang einige Jahre in Amerika, um dort einfach im Gebetshaus zu sein und zu wachsen, zu lernen. War in Amsterdam, im Rotlichtviertel innerhalb von Jugend mit einer Mission, auch im Gebetshaus tätig. Und wir haben echt gesehen, dass die Atmosphäre sich verändert. Also ich habe so viele Zeugnisse einfach davon, dass Gebet wirklich funktioniert. Gebet ist real, Gott ist real, das ist nicht irgendwas Nettes. Wir haben so eine Vorstellung jahrelang gehabt, dass es nur die alten Frauen in der Gemeinde mit Kopftuch, meine Oma war so eine und ich liebe es heute. Früher fand ich das total blöd. Heute bin ich so dankbar für mein Erbe, eine Oma, die echt gebetet hat. Ich wäre heute nicht hier, ich würde heute nicht hier stehen, wenn meine Oma nicht gewesen wäre. Und meine Mama. Meine Mama ist auch eine Beterin. Ja, und die wirklich, die hat bis zu ihrem Tod, hat die eine Liste in ihrer Bibel gehabt und hat täglich gebetet und ich ehre, ich will, wenn ihr auch solche Fürbitter seid, die im Verborgenen sind, ich will euch so ehren heute Abend und ich will euch ermutigen, die zu ehren, die ihr kennt, weil wir stehen auf deren Gebeten heute. Wir stehen als Gebetshaus Augsburg auf deren Fundament. Das ist ja nichts, was wir irgendwie die Idee hatten, sondern es ging ja schon lange vorher. Und das ist so eine spannende Zeit, in der wir leben gerade. Und darüber wollen wir jetzt reden, über Gebet, über das, was der Herr gerade tut und was der Herr mit uns vorhat in diesem Land. Und ich lade euch einfach nochmal ein, aufzustehen. Lasst uns einfach einen Moment nehmen, wirklich Jesus die Ehre zu geben und ihn einzuladen. Jesus, wir lieben dich. Da ist keiner wie du, Herr. Wir danken dir so für deine Gegenwart an diesem Ort. Herr, wir danken dir, dass wir Zugang haben zu deinem Angesicht, Herr. Danke, dass kein Ringen um deine Gegenwart ist, Herr. Danke, dass wir dir nichts beweisen müssen, Herr. Herr, wir preisen dich für dein Leben und dein Sterben und dein Auferstehen, Herr, in dieser Zeit. Wir danken dir, dass du den Vorhang zerrissen hast und dass wir eine Hoffnung haben, die reicht hinter den Vorhang, ein Anker der Seele. Wir danken dir, Vater, dass wir nicht nur gerettet sind, sondern dass wir geliebt sind. Und dass du so Sehnsucht hast nach diesem Leib. Du hast so Sehnsucht nach deiner Familie, Herr. Und wir wollen heute einfach ein Stück antworten. Wir wollen sagen, Vater, wir sehen, was du tust. Geist Gottes, beweg dich über diesem Ort jetzt. Beweg dich über uns, Herr. Wir wollen kein Programm machen, sondern wir beten wirklich für geöffnete Augen des Herzens. Wir beten, Vater, dass wir erkennen, was du tust und dass wir anfangen, hineinzutreten. Ich bete wirklich, dass du heute Abend einen Raum aufmachst von Befähigung. Ich bete, Vater, dass du Erlaubnis erteilst, wo keine Erlaubnis da war, im Namen Jesu. Ich bete, Vater, dass du Türen aufmachst, die bisher verschlossen waren. Vater, mit dem Schlüssel, der nichts zuschließen kann. Vater, der wirklich, wo Türen nicht mehr zugemacht werden können, weil du sie aufgetan hast. Vater, ich bete, dass du Berufungen aussprichst, dass du Hoffnung erneuerst, dass du Zuversicht und Kühnheit aussprichst, dass du Menschenfurcht zerbrichst, dass du Vision gibst. Vater, ich bete wirklich, dass Gräber aufgehen, wo Entmutigung gekommen ist. Ich bete, Vater, beweg dich über uns, Herr. Wir geben dir diesen Abend hin, Herr. Und wir danken dir, dass du schon in diesem Moment, dass du echt dabei bist, Dinge zu tun. Ich empfinde so stark, dass der Herr einfach da ist und wirklich Dinge gerade wirklich durchpoppen. Ich habe vorhin so ein Riesentor gesehen. Hier draußen ist wirklich ein Tor. Diese Region hat wirklich auch eine Berufung für Anbetung, eine Berufung, wirklich den Boden zu tränken mit dem Geist der Anbetung, nicht nur mit dem Geist der Anbetung, sondern wirklich mit Anbetung. Und ich habe so gehört vom Herrn, dass er euch Ruhe geben will, dass da wirklich so ein Ding von getrieben sein und ich muss es machen, weil da sind Dinge, die nicht in Ordnung sind. Und ich habe so empfunden, dass der Herr wirklich so eine Einladung über diese Region ausspricht, vor ihm zur Ruhe zu kommen und wirklich anzubeten und dass der Herr euch einen Schlüssel, diesen Schlüssel Davids gibt von Intimität und von Anbetung, der wirklich das schwere Joch zerbricht und der wirklich den Durchbruch bringt. Und ich habe so empfunden, der Shift ist da heute. Es ist nicht Zufall, dass wir heute hier sind. Und ich will das einfach im Glauben aussprechen über diesen Ort, dass er da ist. Ah, wir lieben deine Gegenwart, Herr. Wir preisen dich, Jesus. Halleluja. Danke, Herr. Amen.
Soll ich euch mal ehrlich sagen, am liebsten würde ich jetzt gar nicht sagen und einfach in Gottes Gegenwart sein und die Band wieder hochholen und wir beten einfach den Herrn an. Weil das ist es, worum es geht. Es geht gar nicht darum, dass ich hier stehe und irgendwas Tolles von mir gebe, sondern es geht echt so um Jesus. Es geht so echt darum, ihn zu kennen und ihn bekannt zu machen. Das ist, wozu wir bestimmt sind, in der tiefsten Tiefe unseres Wesens. Und wir wissen das auch, dass das eigentlich unsere Bestimmung ist. Ich will euch ein bisschen mit hineinnehmen. Ich bin mir sicher, bestimmt, wenn viele Dinge, die ich euch sage, werdet ihr sagen, ah ja, das habe ich auch schon gesehen und das ist mir auch klar. Aber es ist so wichtig, dass wir gemeinsam da reintreten, diesen Raum des Glaubens, von dem, was Gott gerade tut in unserem Land und in Europa. Ich weiß nicht, wer von euch das mitgekriegt hat. Wir sind als Gebetshaus Augsburg im Moment in einem 40-Tage-Fasten, haben gesagt, wir nehmen einfach die Zeit bis Ostern, diese Fastenzeit, die so Fastenzeit ist, und laden wirklich den Leib Christi in Deutschland und ganz Europa in eine Zeit von Jesus Fasten ein. So wie Jesus, bevor er seinen Dienst angefangen hat, ist Jesus erstmal in der Wüste gewesen, 40 Tage lang versucht worden und hat gefastet und gebetet. Und wir haben einfach ganz stark den Eindruck, dass wir in so einer Zeit in Deutschland und Europa gerade sind, wo wir wirklich, wo der Herr den Leib Christi, die Kirche, die Gemeinde vorbereitet für das, was kommt, für die Ernte, für Erweckung in unserem Land. Das sehen wir uns danach. Stimmt, wir wollen hier nicht nur mein kleiner Jesus und ich, und es ist doch so schön, dass es uns gut geht und wir sind da im Verborgenen.
Das ist der allerwichtigste Ort, aber wir haben auch einen Auftrag. Und wir wollen sehen, dass das Licht, das in uns im Verborgenen wächst und größer und mehr wird, dass es sichtbar wird in der Welt. Und wir fasten 40 Tage und sagen, Herr, wir haben Glauben dafür, dass wirklich ein Durchbruch passiert. Und wir können fast täglich, also wir merken fast täglich, dass ein Shift passiert, dass im Geist sich etwas verändert. Ja, das kann, also jeder nimmt es irgendwie anders wahr, ist auch gar nicht wichtig, ob man das fühlt oder nicht, aber wir merken einfach, da ist was, wir leben in einer anderen Zeit. Und es ist so spannend. Es ist irgendwie so gut. Wir merken, da ist Aufbruch da und es ist real. Es ist nicht so, wir haben ja viele Worte gehört über die Jahrzehnte und man denkt, na ja, und es ist was ist daraus geworden? Wir haben das Gefühl, ja, das eine baut auf dem anderen auf, aber es ist wirklich eine Zeit von Aufbruch in unserem Land und in Europa. Und wir haben Glauben, dass in den nächsten 10 Jahren 100 Millionen Menschen zu Jesus finden. Und wir glauben, dass das nicht bescheuert ist, sondern dass das ist das Herz des Herrn. Der Herr hat gesagt, es wird eine große Ernte geben. Und wir wollen Glauben dafür haben. Ja, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wir wollen wirklich anfangen, hineinzutreten in diesen Bereich, der für uns nicht machbar ist, weil dann kann Gott nämlich was machen, wenn wir aufhören, unser eigenes Ding zu machen. Und wir sehen, dass Muslime hierher kommen nach Deutschland und wir zum Teil vollkommen überfordert waren, dieses 1040-Fenster, das ist dieses Fenster, wo ganz viele Unerreichte oder die am meisten unerreichten Nationen sind in diesem Fenster von Breiten und Längengrad, dass diese Nationen, für die wir jahrzehntelang gebetet haben und dass der Herr die Tür aufmacht, die kommen jetzt auf einmal zu uns und wir wissen nicht, was wir machen sollen. Und dann entstehen Dienste. Ich habe gerade gestern mit dem Leiter von dem Dienst Elia 21 gesprochen, dem Andreas Sauter, der bei uns auch ein- und ausgeht immer wieder. Der sagt, Mensch, es ist Wahnsinn, wie viele Muslime sich bekehren. Also es sind wirklich Tausende jedes Wochenende deutschlandweit, die sich bekehren. Also viele Iraner, aber auch Afghanen und andere arabische Nationen, die sich wirklich bekehren, die zu Jesus finden. In der Form haben wir das so noch nie gesehen. Und wir reden nicht nur von hier, sondern wir können wirklich sagen, dass es ein globales Ausmaß annimmt. Ja, dass überall, dass das, was wir gerade wahrnehmen, nicht nur ein regionales Ding ist, sondern wir sehen, dass es überall passiert. Egal, wo man hinschaut, mit wem man redet. Ich habe gerade letzte mit einem bekannten Leiter von einem Gebetshaus in North Devon im Süden von England gesprochen. Der hat gesagt, Christiane, wir haben seit Januar über 50 Bekehrungen hier gehabt. Sowas haben wir vorher noch nie gesehen. Es ist eine andere Zeit. Jetzt, es klingt nicht so wahnsinnig viel, aber wenn man sich überlegt, dass jahrelang, jahrzehntelang einfach nichts passiert ist, merkt man, es ist einfach was im Aufbrechen. Das ist natürlich so ein Anfang vom Anfang. Wir sagen, hey, wir wollen mehr sehen, aber es bewegt sich etwas über unser Land hinaus und es ist so ermutigend. Johannes Hartler hat Videos gemacht über das, was wir als Deutsche glauben und es wird also auf Farsi und auf Arabisch und es wird von diesen Arabern und von den Iranern verschlungen. Die sagen, wir wollen mehr haben. Es ist unglaublich, sowas haben wir noch nicht gesehen. Der Leib Christi wacht auf. Überall merkt man, dass Leute unzufrieden sind, dass sie sagen, ich bin nicht mehr zufrieden mit dem Status quo. Ich will wirklich Jesus kennen. Ich muss ihn kennen. Ich will mehr von ihm. Wir haben eine Bibelschule, die überrannt ist mit Leuten, ja, wo wir gar nicht so viel nehmen können, wie wir eigentlich nehmen wollen würden. Die Missionsschulen werden voller. Ich spreche mit so vielen jungen Leuten, die wirklich sagen, Christiane, ich will wirklich mein Leben Jesus hingeben. Und wenn das heißt, also einer meiner geistlichen Ziehsöhne zieht jetzt demnächst nach Jordanien. Die waren in Istanbul, haben dort Gemeinde gebaut und Gebetshaus gebaut und haben ganz klar vom Herrn gehört, nach Jordanien zu gehen. Die sind Mitte 20, haben gerade geheiratet. Und das gab's nicht in der Form. Und das ist nicht der einzige, sondern es sind wirklich viele, die in den Nationen rausgehen. Wir sehen eine wachsende Einheit im Leib Christi. Das nehmt ihr bestimmt auch wahr, dass einfach wir zusammenrücken, man aufhört, sich so mit Labels zu versehen und zu sagen, ich bin halt das und du bist hier und ich bin hier. Und das Gleiche sehen wir auch mit Diensten. Also, dass Bewegungen aufeinander zugehen, dass es nicht mehr so ist, ja, ich bin halt der Missionar, der nach Afrika geht und du bist halt nur der Beter, du machst halt das Gebet und ich gehe. Sondern, dass wir merken, das kommt zusammen. Wir merken das auch auf unserer großen Konferenz, die wir im Januar haben, die Mehrkonferenz, wer von euch war da schon? Genau, da merken wir auch, also wir hatten jetzt Ben Fitzgerald da von Awakening Europe, der extra nach Deutschland gezogen ist, weil er so ein Herz hat für Deutschland und für Europa und für Erweckung. Und das ist so ein feuriger Evangelist und wir kommen zusammen. Und wir zeigen nicht mehr mit dem Finger aufeinander, sondern wir fangen an, voneinander zu lernen und miteinander zu gehen. Das ist auch eine Entwicklung, die wir sehen, die neu ist. Vorher hat man sich immer ganz arg abgegrenzt. Das ist ein Zeichen der Zeit. Das ist das, wovon Jesus im hohepriesterlichen Gebet spricht, in Johannes 17, Vers 21. Diese Sehnsucht des Sohnes, Vater, mach sie eins, so wie ich und du eins sind. Dieses Gebet sehen wir in diesen Tagen sich am Erfüllen. Halleluja, was für eine Zeit, in der wir leben. Also ich bin so voller Hoffnung und Zuversicht und Freude und Leidenschaft für das, was der Herr tut. Und das ist so wichtig. Seht ihr, warum ich das sage? Weil es ist so wichtig, manchmal, gerade wenn wir auch Beter sind oder auf dem Herzen haben, dass Dinge sich in unserer Region verändern, dann können wir manchmal so mit Entmutigung kämpfen, weil man so das Gefühl hat, wenn man in seinem Ding drin ist, dann sieht man ja nichts und das passt nicht und das passt nicht und man richtet das Auge sehr aufs Problem. Und es ist so gut, wenn wir immer wieder einfach mal so das Fenster aufmachen, schauen, Mann, der Herr bewegt sich ja total, der macht ja ganz viel. Und das, was ich wahrnehme, das ist gar nicht bescheuert, sondern das ist real. Das, was ich empfinde, das passiert tatsächlich auch woanders und dann bin ich ermutigt. Seht ihr, wir müssen anfangen mit dem Ende. Wir müssen eine Vision haben für das, was kommt, damit wir jetzt leben können als solche, die wirklich voll sich hineingeben in ihre Berufung in Jesus und in sein Herz. Wenn wir keine Vision haben, sterben wir. Wir müssen verstehen, seht ihr, wenn wir keine Vision haben, wenn wir keine Sicht haben von dem, wo wir hingehen und wo das ganze Ding überhaupt hingeht, dann können wir sagen, ja, dann lass uns essen und trinken und fröhlich sein, denn morgen werden wir sterben, weil wir wissen ja sowieso nicht, was kommt, ist ja eh egal. Also was soll das Ganze? Was ist der Sinn von dem Ganzen? Es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass Jesus in diesen Tagen seine Braut vorbereitet. Weil Jesus hat nicht erst, nachdem der Sündenfall passiert ist, irgendwie gedacht, Mist, jetzt ist blöd gelaufen. Ja, also eigentlich war der Plan, dass wir immer in Eden zusammen sind, aber irgendwie hat es jetzt nicht funktioniert, jetzt müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Sondern vor dem Sündenfall, in 1. Mose 2, Vers 24, die erste Prophetie der Bibel heißt es, darum wird ein Mann sein Vaterhaus verlassen und wird seiner Frau anhängen, sie werden ein Fleisch sein. Und Paulus sagt später in Epheser 5, aber ich deute das auf Christus und die Gemeinde. Der Plan war von Anfang an, dass der Sohn kommt und ein Fleisch wird. Jesus musste Mensch werden, um ein Fleisch mit uns zu werden. Wir könnten nicht ein Fleisch mit ihm sein, wenn er nicht gekommen wäre. Und nicht nur das, dass er eine Braut hat, die er sich vorbereitet, die ohne Flecken und Runzeln ist, die vollkommen geheiligt ist, die vollkommen in Übereinstimmung ist mit dem, was Jesus tun will. Ich freue mich so darauf, weil ich sehe meine eigene Unvollkommenheit und ich bin so froh, dass ich es nicht machen muss, sondern dass der Heilige Geist in mir das macht. Und dass das mein Job tatsächlich ist, das Wort zu nehmen und mich zu stellen mit dem Wort Gottes vor sein Feuer. Und er verändert mich. Ich kann es gar nicht machen. Aber er macht es. Er ist treu. Er ist so treu. Er hat so einen Eifer um uns, dass er da auch nicht nachgibt. Weil nicht nur will der Sohn eine Braut haben und sein Erbe einnehmen, das er rechtmäßig erkauft hat durch das Gehen ans Kreuz und das Gehen bis zum Ende, sondern am Ende aller Zeit wird Jesus das Reich dem Vater übergeben. Weil der Vater das zurückhaben möchte, was in Eden war, nämlich eine Familie. Versteht ihr? Deswegen ist die Einheit so wichtig, weil wir nicht gemacht sind als Individualisten, die irgendwie so ihr eigenes Ding machen, sondern der Leib ist als Familie gedacht. Als eine Einheit, die zusammen funktioniert. Das heißt nicht, dass jeder über einen Kamm geschert wird und jeder alles gleich machen muss. Ich glaube nicht, dass das das heißt, aber dass wir einander wertschätzen und anerkennen, dass wir Familie sind, dass wir voneinander lernen und profitieren und uns ehren und wachsen miteinander und uns segnen und uns anfeuern und miteinander auf dem Weg sind. Wir wissen aus der Apostelgeschichte 2, dass eine große Ausgießung des Heiligen Geistes kommen wird. Dass der Herr verheißen hat, dass er seinen Geist ausgießen wird auf alles Fleisch. Dafür beten wir, Herr, komm, öffne den Himmel, komm und bring Erweckung, bring Menschen zu dir. Aber wir brauchen nicht nur Menschen, die zu Jesus noch kommen, wir brauchen auch einen Leib, der wach ist. Weil mit uns fängt es an, weil Jesus nicht im Vakuum sich bewegt. Das ist, was mir in letzter Zeit wieder so klar wird. Das ist eigentlich so logisch, aber manchmal ist man einfach so in seinem, ne, mit so Scheuklappen unterwegs und denkt da nicht dran. Aber Jesus ist nicht im Vakuum, sondern er gebraucht uns. Er wirkt durch uns. Er ist in uns lebendig. Und wenn wir nicht wach sind, wenn wir nicht Licht und Salz sind, wenn wir nicht das Land einnehmen, dann ist es begrenzt, was er tun kann, weil er sich einfach festgelegt hat, mit uns Gemeinsames zu tun. Nicht, weil er uns braucht, sondern weil er es möchte. Wir wissen, dass eine große Ernte kommt. 100 Millionen ist nur ein Mini-Mini-Teil von dem, was kommt. Ja, wir werden viel, viel mehr Menschen sehen, die zu Jesus kommen. Es wird auch Menschen geben, die nach wie vor sagen, wir haben da keine Lust drauf, wir wollen Jesus nicht. Aber es wird viele geben. Jesus selber hat noch gesagt, hey, die Felder sind weiß, betet. Betet dafür, dass Arbeiter kommen. Das ist eine der großen Gebete, die wir im Gebetshaus permanent beten. Übrigens jetzt um diese Uhrzeit, 20.37 Uhr, vor 7 Minuten hat meine Schicht, ich bin nämlich in der Abendschicht, hat meine Schicht angefangen mit Fürbitte für Deutschland. Die beten jetzt gerade auch für euch. Ja, ich liebe das so sehr, dass ich sagen kann, oh, jetzt wo ich hier stehe, da beten Leute und beten den Herrn an. Und nicht nur bei uns, sondern an vielen Orten. Es gibt so viele Orte in Deutschland, wo gebetet wird. Wir sind nicht die Einzigen. Wir bilden uns auch gar nicht ein, dass wir die Einzigen sind. Wir freuen uns, dass wir miteinander unterwegs sind und tun einfach unseren Teil. Aber es wird eine Ernte geben. Es wird viele geben, die ins Reich hineinkommen. Jesus kommt dann wieder, wenn die Vollzahl der Heiden hineingekommen ist. Und nicht zu vergessen Israel. Wenn Israel sagt, gesegnet ist der, der kommt im Namen des Herrn. Und wir müssen diese Vision auch haben, damit wir verstehen, was jetzt passiert. Wir brauchen die Weitsicht. Wir müssen das Ziel im Auge haben. Wenn wir nicht ein Ziel im Auge haben, wo schießen wir hin? Wohin beten wir denn? Mit welchem Ziel beten wir denn? Wir brauchen diese Sicht auf das, was der Herr tun möchte, damit wir mit Klarheit und mit Autorität und Erkenntnis beten können. Dazu sind wir nämlich berufen. Wir sind bestimmt zur Regentschaft. Wir sind nicht nur dazu bestimmt, da zu sitzen und darauf zu warten, dass es irgendwann alles besser wird, sondern der Herr, obwohl er es überhaupt nicht müsste, weil Gott ist ja Gott und er braucht niemanden, um das zu tun, was er tun möchte. Aber Gott hat aus irgendeinem Grund, nicht aus irgendeinem Grund, sondern aus dem Grund, weil Liebe per Definition sich ausgießen muss in ein anderes. Liebe ist nicht Liebe, wenn sie sich nicht austeilt. Und deswegen hat Gott sich ausgeteilt in uns und hat gesagt, ich will, dass die mit mir sind. Ich will, dass die Anteil haben an dem, was ich tue. Und hat uns im 1. Mose, wie er uns gemacht hat, geschaffen hat und seinen Atem in uns reingehaucht hatte, der gesagt, und hier ist euer Auftrag. Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Das ist unser Auftrag und ihr Lieben, das ist immer noch unser Auftrag. Der hat sich nicht geändert durch den Sündenfall. Der hat sich nicht geändert durch die Jahrtausende. Es ist immer noch der gleiche Auftrag. Bevor Jesus in den Himmel auffährt, was macht er? Er geht zu seinen Jüngern, er legt die Hände auf, er atmet sie an und sagt, hier ist euer Auftrag. Macht alle Nationen zu Jüngern. Das ist euer, unser, mein Auftrag. Egal wo du stehst, ihr Lieben, ich bin so voller Erwartung, dass der Herr hereinbricht in unserem Land, in alle Bereiche der Gesellschaft. dass dieses Kastendenken aufhört. Die halt Missionare sind, sind halt diejenigen, und ich gehe halt jeden Tag arbeiten von 9 bis 17 Uhr und danach bin ich müde. Sondern dass wir das Reich Gottes bringen, wo auch immer wir hingehen, weil wir genau dazu berufen sind, zu regieren im Leben, wo wir hingestellt sind. Ich glaube, dass der Herr in diesem Moment Propheten aussendet in die Wirtschaft, in die Politik, in die ganzen sozialen Bereiche, in die Schulen, in die Kindergärten, ins Krankenwesen. Überall hin sendet er Propheten und Apostel und Fürbitter und Lehrer, und all der ganze Leib ist ausgesandt, und es ist Teil des Aufwachens ist, dass wir das auf einmal verstehen. Oder? Es ist was anderes. Wir merken, das geht nicht mehr so, wie es war, und wir wollen auch nicht mehr. Wir wollen wirklich ganz sein. Da ist so ein Schrei in uns drin, dass wir nicht mehr so ein Kastenleben führen, wo eine Schublade ist halt Jesus und die andere Schublade ist der Alltag, und dann gibt's noch eine Schublade für die Familie und dann gibt's noch eine Schublade für irgendwas anderes, für Urlaub. Sondern dass wir verstehen, es gibt gar keine Schubladen, sondern es gibt nur ein Ganzes, und das sind wir und Christus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit, und wir als Ganzes sind ein Gefäß für seine Herrlichkeit. Seht ihr, von Anfang an hat Gott regiert durch Gebet. Wie ist denn die Erde entstanden? Und das heißt, was sagt Gott? Und Gott sagte, lasst uns, ist doch auch interessant, er sagt nicht, hey, ich mach mal, sondern er sagt, lasst uns, wer ist denn das uns? Auch interessant, lass uns mal im Hinterkopf behalten, dass Gott nicht alleine agiert. Ja? Sagt, lasst uns Menschen machen, lasst uns das machen, lasst uns Licht und Himmel und Erde und die ganzen Kriechtiere und Vögel und Fische und so weiter machen. Und er sprach und es ward. Gott, der Vater, hatte die Vision, und durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch das Wort des Sohnes, ist es in Existenz gekommen. Warum wissen wir das? Weil Kolosser 1, Vers 16 sagt, dass alles, was ist, durch Jesus gemacht wurde. Hebräer 1, Vers 3 heißt auch, die Welten sind gemacht durch Jesus Christus. Wir wissen, dass das Wort Gottes von Anfang an da war, bei Gott war, und er sprach und es ward. Der Weg, wie Gott schafft, erschafft, ist durch das Wort, das gesprochene Wort. Und das ist unser Privileg. Es ist mir heute noch mal so neu bewusst geworden, wie ich darüber nachgedacht habe über diesen Abend, dass der Herr uns schöpferische Kraft zuspricht, dass wir beteiligt sein dürfen an was total Kreativen. Also wer unter euch gern kreativ ist, ich bin jemand, der gern malt und der gern kreativ ist und singt und all diese Dinge tut, dann dürft ihr euch extra freuen. Aber das gilt nicht nur für die, die malen, sondern jeder Mensch ist berufen, kreativ zu sein. Weil Kreativität nicht begrenzt ist auf Kunst und Malerei und sowas, ja, sondern wir können kreativ sein in der Technik, wir können kreativ sein mit Sprachen, wir können kreativ sein mit allem. Und der Herr sagt, und das ist euer Auftrag. Euer Auftrag ist, Teil zu sein von diesem Schöpfungsprozess, der noch im Werden ist, nämlich, dass die ganze Erde erkennt. Jede Zunge, jede Nation wird erkennen, dass ich der Herr bin, und jedes Knie wird sich beugen. Und der Herr sagt, und ich will, dass du mit dabei bist, dass du sprichst in meinem Namen, und dann wird es geschehen. Der Herr sagt, hey, bete. Und so oft denken wir ja, Gebet ist halt irgendwie die letzte Ressource, die wir haben, und SOS, Hilfe, ja, 112 oder 110, wenn es brennt. Und der Herr sagt, nee, das ist nichts, was dafür da ist, wenn es brennt, sondern das ist deine Herrlichkeit und deine Ehre als Mensch, Teil des Schöpfungsprozesses zu sein, Teil davon zu sein, mein Wunsch und meine Sehnsucht in Existenz zu bringen. Was für eine Ehre haben wir. Niemand, kein Geschöpf außer dem Mensch auf dieser Welt hat diese Ehre, zu regieren mit dem Herrn. Wenn ihr bittet nach meinem Willen, dann werde ich es tun. In Partnerschaft mit Jesus, dem großen Hohepriester, an dessen Seite wir gestellt sind und der ewig lebt, der große Fürbitter ist, Jesus betet in diesem Moment für dich. und er hört nicht auf in Ewigkeit. Das heißt, er wird in ewig lebt, um Fürbitte, sich für uns zu verwenden, Fürbitte zu tun. Und wir sind hineingenommen in Partnerschaft mit ihm als seine Braut, wirklich uns eins zu machen, immer mehr und mehr zu erkennen, was sein Wille ist und uns eins zu machen mit seinem Willen und zu sagen, Herr, und mit einer Stimme. Und wisst ihr, was das Tolle ist? Ich mochte das Buch der Offenbarung ganz lang gar nicht, weil das so ein komisches Buch war, ja, also irgendwie mit diesen ganzen komischen Symbolen und was heißt das überhaupt alles? Was sollen diese Siegel und was sollen diese Figuren, die man irgendwie nicht wirklich versteht? Und dann lese ich heute die Offenbarung, denke mir, das ist so ein tolles Buch. Ich liebe das Buch der Offenbarung. Offenbarung 4 und 5, die ausführlichste Beschreibung dessen, wie es aussieht, wo Jesus wohnt. Jetzt im Moment. Und dann gibt es Offenbarung 19 und da ist die Rede vom Hochzeitsmahl des Lammes. Das ist die Zeit, wenn die Zeit voll ist und wir, wie Jesus wiedergekommen ist und wir als der Leib Christi, seine Braut, mit ihm sitzen und essen und trinken und fettes Fleisch essen und Wein und all die leckeren Dinge. Jetzt gerade, ihr merkt, ich faste, wir reden. Ich habe letztens schon in der Jüngerschaftsschule irgendein Beispiel gebracht und habe von Eiscreme gesprochen und merkt mittendrin, was mache ich da eigentlich? Die haben mich alle angeguckt, Christian, wie kannst du über Eiscreme reden? Kann ich, Entschuldigung. Und da ist die Rede von dieser Braut und am Anfang steht, dass da eine Menge von Menschen war und deren Stimme war wie Wassermassen. Und seht ihr, warum das so bedeutsam ist? Weil am Anfang des Buches der Offenbarung Johannes, der Evangelist, eine Vision hat von Jesus. Und da heißt es, dass die Stimme von Jesus ist wie die Stimme von Wassermassen. Und in Offenbarung 19 ist die Stimme der Braut, weil hinterher wird erklärt, diese Massen von Menschen, die du da siehst, Johannes, das ist die Braut, die sich bereitet hat und die jetzt gekleidet ist in weiße Leinwand, die vollkommen gerechtfertigt ist und ist mit dem Herrn und ihre Stimme klingt genauso wie die Stimme Jesu. Seht ihr, und so der Heilige Geist in uns formt uns mehr und mehr von Herrlichkeit zu Herrlichkeit in Gottes Ebenbild, in diesem Leben. Und er genießt diesen Prozess, aber er formt uns in das, dass wir in vollkommene Übereinstimmung kommen mit dem Willen des Herrn. Mehr und mehr, je mehr wir ihn kennen. Und es ist so eine Ehre und es ist so eine Hoffnung und so eine Freude, wenn ich mir das überlege, wow, meine Stimme wird mal so, also ich glaube, dass man meine Stimme immer noch erkennen wird als meine Stimme, aber sie wird irgendwie klingen wie Jesus. Und wir alle haben schon solche Erlebnisse gehabt, dass wir mit Leuten gesprochen haben, die vielleicht Jesus nicht kennen oder die vielleicht gerade erst bekehrt sind, die voll Hunger haben, die gucken uns an und sagen, oh Mann, ich fühle mich so wohl in deiner Gegenwart und irgendwas ist bei dir anders, was ist es? Das ist, wo sie Jesus sehen in uns. Ja, das heißt nicht, dass wir uns verlieren, sondern dass wir mehr wir selber werden. Je mehr wir wie er werden, desto mehr werden wir auch wir selber. Wie sollen wir beten? Nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Wort. Jesus selber, ist interessant, Jesus selber lehrt seine Jünger in Matthäus 6 in der Bergpredigt. Das ist das einzige Mal, da die Jünger sagen, Herr, lehre uns. Die haben ihn nie irgendwo gefragt, Herr, lehre uns, wie man heilt, lehre uns, wie man Zeichen und Wunder tut. Da hat Jesus sie einfach ausgeschickt, aber sie sagen, Herr, lehre uns beten. Warum? Die haben Jesus gesehen, wie er auf den Berg gegangen ist. Sie haben gesehen, da ist irgendwas in diesen Betdingens da, was der macht mit dem Vater, was irgendwie ihn befähigt, dass der anders ist. Und Jesus sagt, hey, ich lehre euch, weil das ist für euch genauso, wie es für mich ist. Weil ich gehe ja zum Vater zurück, damit ihr größere Werke als diese sogar tut. Ich gehe zum Vater, durch mich seht ihr den Vater. Ich bin eigentlich hier, damit ihr seht, wie der Vater ist. Und dass ihr wisst, dass ihr Zugang zu ihm habt und dass ihr Gemeinschaft mit ihm haben könnt. Und er sagt, hey, so betet nach meinem Willen, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Das ist ein Gebet, was wir auch ganz viel beten. Sie sagen, Herr, wir wollen übereinstimmen mit dem, was du tun. Was will der Herr tun in Göppingen und in der Region? Was ist die Bestimmung von dieser Region? Seht ihr, es gibt eine Bestimmung auf der Erde. Jeder Ort soll den Herrn verherrlichen. Es ist nicht ein Zufall, dass ihr hier lebt, sondern ihr seid hier hingestellt vom Herrn, um sein Licht zu leuchten, um seine Absichten für die Region hervorzubringen, dass seine Schönheit sichtbar wird durch euch, aber auch durch diese Region. Und wir beten, dass sein Reich kommt, dass das, was da schon ist, sichtbar wird auf der Erde. Und seht ihr, das wird durch uns passieren. Sein Reich kommt nicht auf einmal wie so ein Karton nach unten. Ich muss immer an die Sesamstraße denken früher, wo es immer hieß, Achtung, jetzt kommt ein Karton. Und dann war ein Kind da und dann kam ein Karton runter. Und zack, das Kind war weg. Und wir stellen uns manchmal vor, dass das Reich Gottes irgendwie, dass wir halt die ganze Zeit, ist es irgendwie ein bisschen miserabel und es ist halt hart und irgendwann macht's Patsch und dann kommt halt der Karton oder kommt das Reich Gottes runter und dann ist alles toll. Und er sagt, nee, das ist nicht, wie es funktioniert, sondern ich habe dich berufen, Salz und Licht zu sein. Ich habe dich berufen, das Reich Gottes zu bringen und zu zeigen, wie es ist und Land einzunehmen. Und ihr Lieben, dazu will ich euch Abend echt ermutigen, dieses Land einzunehmen. Ihr seid berufen, das Land einzunehmen. Zu lange haben die Christen da gesessen und haben sich einschüchtern lassen durch die Aufklärung, durch den Humanismus und haben zurückgeschraubt und haben gedacht, okay, wir sind einfach ruhig und dann tut uns niemand was. Ihr Lieben, wir waren nie dazu bestimmt. Wir waren nie dazu bestimmt, zurückzustehen. Wir waren nie dazu bestimmt, zu sagen, ja gut, dann ziehen wir uns in unsere Kirchengebäude zurück und machen halt unser Ding und ihr macht halt euer Ding. Und so lange war das so. Ja, wir sind halt die Kirche und ihr seid halt draußen. Ja, und mit euch wollen wir nichts zu tun haben. Oh, Finsternis. Ja, oh, ein Satanist. Oh, bleib bloß draußen, dann fangen wir gleich an zu beten und Kreuzzeichen zu machen. Und, ja, also hier in unser Haus kommt er nicht rein. Was wäre denn, wenn der Satanist hier reinkommt und Jesus sieht und frei wird? Wir sind dazu berufen, das Land einzunehmen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, wie im Himmel so durch uns auf dieser Erde. Ihr Lieben, ich glaube wirklich, dass der Herr in diesen Tagen eine Einladung ausspricht, an den gesamten Leib in den Nationen aufzuwachen und das Land einzunehmen. Und wisst ihr, was das größte Hindernis ist, dass wir glauben, dass wir bedeutungslos sind? Der größte Hinderungsgrund, dass keine Zeichen und Wunder passieren, dass Heilungen nicht passieren, ist, weil wir glauben, dass wir unwichtig sind. Durch mich kann der doch nichts machen. Guck doch mal, wie ich bin. Ich bin ja völlig unvollkommen. Was habe ich denn schon zu geben? Herzlichen Glückwunsch zur Selbsterkenntnis. Du hast auch nichts zu geben. Aber der Heilige Geist wohnt in dir und Jesus wohnt in dir. Und es ist in seiner Kraft, dass du vorangehst. In deiner Kraft kannst du sowieso gar nichts tun. Aber durch ihn ist nichts unmöglich. Und er hat dich hingestellt, Salz und Licht zu sein. Ihr Lieben, lasst uns aufstehen. Lasst uns aufstehen und aufhören, dem Feind zu glauben, dass wir sowieso keine Kraft haben. Es gibt nur eine Kraft, die wirklich wirksam ist in dieser Welt. Und es ist das Blut des Sohnes, Jesus Christus. Und es ist der Leib Christi, der in der Kraft des Blutes geht. Und ich glaube, es ist wirklich Zeit, und ich will das wirklich aussprechen, auch prophetisch über diesen Raum. Es ist Zeit, aufzustehen und das Land einzunehmen. Es ist Zeit, dass ihr aufsteht und Göppingen einnehmt. Und nicht einnehmt in der Härte und in der Kälte und in dem sich abschotten, sondern durch Liebe. Seht ihr, zu lange haben wir jedem die Tür ins Gesicht geknallt, weil es uns bedroht hat. Dabei haben wir das Leben. Was können die uns denn nehmen, wenn wir tot sind? Und Jesus in uns aber lebendig ist. Wir können nur gewinnen und wir haben die Kraft in uns, die alles überwindet. Wie wäre es denn, wenn wir die Türen weit aufmachen von unseren Wohnungen, von unseren Häusern, von unseren Gemeinden? Wenn wir gemeinsam auch als Christen untereinander essen und beten und anbeten und uns ermutigen und uns befähigen, anstatt uns immer gegenseitig zu behindern und uns zu beäugen und uns zu vergleichen. Ihr Lieben, ihr seid bestimmt dazu, Jesus Christus bekannt zu machen. Egal, wo ihr hingestellt seid, seht ihr, nicht jeder ist berufen als Evangelist. Zu lang haben wir gesagt, das sind halt diejenigen, die rausgehen. Ihr Lieben, dein Alltag ist der Ort, an dem du scheinst. Und das Ziel ist, dass deine Beziehung zu Jesus im Verborgenen stattfindet, täglich. Und aus dem heraus kannst du gar nicht anders, als Jesus bekannt zu machen. Und dann musst du dich auch nicht anstrengen. Seht ihr, so oft ist das für uns so ein Arbeitsding. Es ist halt jetzt noch was mehr, was wir machen müssen. Ja, also der Tag schon eh anstrengend, weil wir in unsere eigene Kraft gehen und der Herr lädt uns ein, in seiner Kraft zu gehen und zu verstehen, dass es echt so unglaublich freudvoll und leicht ist, wenn wir unter seinem Joch gehen und wenn wir sehen, wie sehr er uns liebt, dann können wir gar nicht anders, als andere zu lieben. Wir sind berufen und geboren, um Einfluss zu nehmen. Macht euch die Erde untertan. Wir sind berufen dazu zu regieren, das Land einzunehmen, heute. Befreiung, Heilung, Zeichen und Wunder sind nur ein Überfluss von einem Leben in der Verborgenheit mit Jesus, wo wir ihn kennen. Seht ihr, das kommt zuerst. Jesus hat sich zurückgezogen auf den Berg. Jesus sagt in der Bergpredigt, bete zum Herrn im Verborgenen und der Vater wird dich offen belohnen. Aus dem heraus kommt es. Wir wollen Gott kennen und dann ihn bekannt machen. Aber es ist nicht eine Frage von einem oder dem anderen, sondern wir sind dazu berufen zu regieren, wir sind dazu berufen aufzustehen. Und es ist wirklich eine Zeit, wo der Herr sagt, genug ist genug. Und mein Leib soll scheinen, wie eine Stadt, die auf dem Berg ist, die ist sichtbar für alle. Stellt euer Licht nicht unter den Scheffel, sondern macht es sichtbar für alle. Was ist deine Berufung? Seht ihr, es gibt eine individuelle Berufung und es gibt eine Berufung, die auf dem gesamten Leib ist. Und das ist eine Kraft, wenn wir gemeinsam stehen im Gebet. Ich glaube, nicht umsonst heißt es unser Vater im Himmel und nicht mein Vater im Himmel. Es ist eigentlich ein gemeinschaftliches Gebet, das wir sprechen. Und wenn wir einander annehmen, wenn wir miteinander stehen, wisst ihr, was dann die Verheißung ist? Wenn wir aufhören, uns zu bekriegen, wenn wir aufhören, einander zu beäugen, weil wir theologische Unterschiede haben und meinen, dass wir die aushandeln müssen, bevor wir miteinander beten können oder überhaupt miteinander reden können. Psalm 133 heißt es, wie köstlich ist es, wenn Brüder in Einheit zusammenstehen. Und wisst ihr, was am Ende steht? Da hat der Herr den Segen befohlen. Da ist es nicht so, dass der Herr sagt, ah ja, okay, gut, jetzt sehe ich die gerade in Einheit zusammenstehen, ist ja voll nett. Dann segne ich die mal ein bisschen, sondern nee, da ist ein befohlener Segen auf Einheit, ihr Lieben. Deswegen ist es nicht so ein nettes Add-on, also dass wir so irgendwie denken, ach, ist ja ganz nett, wenn wir auch noch ein bisschen Einheit dabei haben, sondern es sind solche Treffen wie hier so wichtig, dass man als Allianz zusammenkommt und hoffentlich eines Tages auch katholische Geschwister dabei sind. Ja? Sag ich als Evangelische. Weil es so ist, ich habe so eine Herzensüberführung und das ist der Humor des Herrn, ihr Lieben, ich habe so eine Herzensüberführung davon, dass die Katholiken mit dazugehören. Ich habe Geschwister, die so radikal dem Herrn nachfolgen, der katholischen Kirche und die kannst du genauso in eine Freikirche stellen und es ist genau die gleiche Botschaft. Nichts anderes als Jesus, Heilung, Zeichen, Wunder, Evangelisation, da. Du würdest es gar nicht merken, wenn du nicht das Label drauf hättest. Wer bin ich, dass ich sage, der gehört nicht dazu. Auf der Segen ist auf der Einheit. Der befohlene Segen kommt, wo wir zusammenstehen. Und wir müssen es auf unsere Agenda nehmen, ob wir das wollen oder nicht. Wir müssen damit ringen, muss ich auch. Ja, müssen wir alle. Immer wieder. Wir sind berufen zu regieren. Wir sind berufen, Gott zu kennen. Der Herr sagt, wach auf und steh auf und werde Licht. Jesaja 60, steh auf und werde Licht. Leib Christi, steh auf und werde Licht. Ich bereite dich vor für eine Zeit wie diese. Und es geht nicht um emotionales und pathetisches bla bla, wenn ich das sage, sondern ich habe wirklich so eine Herzensüberführung davon, das ist, was der Herr gerade macht. Und ich will uns jetzt einfach einladen, aufzustehen und wirklich eine Zeit zu nehmen, den Herrn zu suchen über diese Region, auch wirklich im Gebet zu stehen. Wer, wenn nicht wir? Und ich habe so ein starkes Empfinden, es sind viele hier, die eine Last tragen, wirklich für diese Region, die das schon lange auf dem Herzen haben. Vielleicht betest du schon seit Jahrzehnten. Und ich empfinde so auch schon in der Zeit des Lobpreises, der Herr wirklich dich so ermutigen, dass heute Abend wirklich Dinge durchbrechen, dass in dir wirklich, dass das auch Entmutigung wirklich anfängt wegzubrechen, dass der Herr Berufung ausspricht, dass er neue Vision geben will für die Region, nicht aus unserer Kraft. Nicht, dass wir jetzt irgendwie in Aktionismus verfallen müssen, sondern ihn zu suchen und zu verstehen, wie er uns sieht und was er tun will und hineinzutreten in sein Werk, nicht in unseres, sondern in sein Werk. Und das ist leicht. Das ist nicht schwer. Ich lade uns einfach ein, aufzustehen. Lass uns echt einen Moment einfach nehmen, die Band einfach anfängt zu spielen. Lass uns einfach, es ist viel Stoff. Aber ich bin einfach so dankbar, weil ich merke, der Herr ist da gerade und es geht nicht um Tun, sondern es geht echt darum, einfach in seiner Gegenwart zu sein und zu empfangen von ihm.